Dankeschön. Ich freue mich auch jetzt auf die Zeit. Wir haben schon viel erlebt, jetzt durch die Zeugnisse, auch durch diese wunderbare Zeit des Lobpreises. Ich will einfach nochmal sagen, was die Lobpreisteams hier für uns jeden Sonntag vorbereiten, was sie uns ermöglichen, das ist einfach gigantisch. Es ist Gott, der dahinter steht, aber es sind auch Menschen, die da ihre Zeit, ihre Energie und ihr Herzblut investieren, von den Leuten, die hier vorne stehen, bis zu denen, die die Technik machen. Und ich möchte da einfach nochmal ganz ausdrücklich Danke sagen, weil das so wichtig ist und manchmal viel wichtiger als alles, was wir dann hier anschließend noch in der Predigt erzählen. Und wenn ihr das auch so seht, dürft ihr gerne nochmal Platz nehmen. Ich sage das auch deswegen, weil mich heute diese Lobpreiszeit sehr angesprochen hat. Ich habe mir auch ein paar Zeilen aufgeschrieben. Aber letzte Woche ist mir das auch ganz ausdrücklich so gegangen. Und ich weiß nicht, ob es auch bei anderen so war. Ich habe vorhin mit jemandem gesprochen, bei dem war es eher nicht so. Bei mir war das letzte Woche schon so, dass ich in dieser Zeit sehr angesprochen war. Da ging es so zwischendurch um das Thema No Turning Back. Es gab da dieses Lied, es gibt ja dieses alte Lied, ich bin entschieden zu folgen Jesu, niemals zurück. Und wir haben eine moderne Version davon gesungen, die dann auch sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch funktioniert. Und haben dann eine ganze Zeit lang so dieses Thema verfolgt. Es gab auch einige Eindrücke nochmal, die in diese Richtung weitergegangen sind. Und mich hat das schon angesprochen, man hat auch gespürt, es war eine sehr dichte Atmosphäre hier in der Gemeinde. Und ich glaube, der ein oder andere hat sich nochmal überlegt, was heißt das für mich, wo möchte ich mit Entschiedenheit, mit Klarheit auf dem Weg weitergehen, von dem ich weiß, dass er richtig ist. Und dann geht man ja durch so einen Gottesdienst durch, dann hört man noch eine tolle Predigt, dann kommt der Kaffee und dann kommt so eine Woche. Und dann ist immer die Frage, was begleitet mich aus so einem Gottesdienst eigentlich in meine Woche? Wie viel kann ich da mitnehmen? Ich habe dieses Thema so ein bisschen mitgenommen. Die Woche war dann auch so, dass ich zwischendurch dachte, ja, ist schon in Ordnung, dass ich das am Sonntag gehört habe. Und vielleicht ist das bei dem einen oder anderen von euch auch so. Ich habe mir jedenfalls vorgenommen, dieses Thema jetzt auch mal in der Predigt aufzugreifen. Niemals zurück, no turning back. Schwer, es ist, glaube ich, ursprünglich ein englisches Lied und es ist gar nicht so einfach, dafür eine gute deutsche Übersetzung zu finden. Niemals zurück, dreh dich nicht um. Das ist natürlich auch so ein Thema, das uns als Menschen insgesamt nahe liegt. Lauf nach vorne, guck nach vorne, dreh dich nicht um. Das kommt an ganz vielen Stellen vor, in vielen Geschichten, vielen alten Mythen auch. Ich nehme an, es hat auch damit zu tun, dass wir eben als Menschen so gemacht sind, dass die Augen ja vorne sind. Also hinten können wir nun mal nicht sehen. Das ist ein Ausstattungsmerkmal, das wir als Menschen haben und mit dem sich die Menschheit schon immer irgendwie auseinandersetzen muss. Die Smartphones haben das ja überwunden, dieses Problem. Ich kann mich noch an die Zeit erinnern, erstmal, wo die gar keine Augen hatten. Und dann hatten die eine Kamera, die guckte halt in eine Richtung. Und irgendwann hat man gemerkt, ja, das ist unpraktisch, weil manchmal wäre es auch gut, wenn das mal auf der anderen Seite gucken könnte. Und inzwischen haben ja die fast alle können vorne und hinten gucken. Wir aber nicht. Bei uns hat es dieses Release noch nicht gegeben. Wir gucken nur nach vorne. Und das bringt halt einiges mit sich, dass man eben sich damit auseinandersetzen muss. Einerseits wäre es immer schön, auch zu wissen, was hinter einem ist. Andererseits, wenn man sich umdreht, bekommt man ein Problem mit dem, was vor einem ist, wo man vielleicht hin will und wo dann vielleicht auch das ein oder andere auf einen zukommt. Ich weiß noch, in der Schule, da so Sportfeste wurden ja da veranstaltet, zur körperlichen Ertüchtigung, ist glaube ich heute immer noch so. Und dann sollte man ja auch möglichst schnell eine bestimmte Strecke zurücklegen. Und man hat ja dann auch nur so eine schmale Bahn, laufen ja mehrere nebeneinander. Und ich weiß, einmal lief ich los und war total begeistert. Ich guckte mich immer um, ich war ganz vorne. Nachher stellte sich raus, ich war deswegen ganz vorne, weil ich immer Schlangenlinien gelaufen war. Und die anderen im Grunde gar keine Chance hatten, an mir vorbeizukommen, weil ich mich halt umgeguckt hatte. Und man weiß ja auch, wenn man das Ziel erreichen will, wenn man wirklich schnell sein will, den Rekord, seinen persönlichen Rekord zumindest, wirklich brechen will, dann ist ja die Empfehlung, guck dich jetzt nicht um, was die anderen machen, guck nur nach vorne, halte das Ziel im Auge und dann bekommst du wahrscheinlich deine Bestzeit hin. Also das ist schon einfach ein Thema, wo man immer angesprochen ist, weil man im ganz normalen Leben, so rein biologisch, damit zu tun hat. Ich habe auch mal ein Bild hier für euch mitgebracht, ein ganz altes Bild. Ich weiß nicht, wie gut ihr das erkennen könnt. Das sind Orpheus und Eurydike aus der griechischen Sage. Orpheus war ja so ein ganz begnadeter Sänger und Harfenspieler. Er hatte eine Lyra, die ihm natürlich die Götter geschenkt hatten, und mit der konnte er Unmögliches möglich machen. Es gibt ja von Reinhard May diesen Schlager: Ich möchte wie Orpheus singen, dem es einst gelang, Steine selbst zum Weinen zu bringen mit seinem Gesang. Also er konnte damit vieles möglich machen, und in einer Situation seines Lebens will er seine Geliebte, die Eurydike, retten und soll auch diese Möglichkeit bekommen unter einer Bedingung: Sie müssen ein Stück Weg zurücklegen, und er darf sich aber nicht zu ihr umdrehen. Er muss vorgehen und er darf sich nicht zu ihr umdrehen. Und das stellt sich für ihn als unmögliche Bedingung heraus. Irgendwann kommt der Moment, wo er das Gefühl hat, er hört nichts mehr von ihr, er weiß es nicht, er schaut sich um, sie schauen sich nochmal liebend an, aber dann ist das mit der Rettung leider auch gescheitert. Ihr könnt das nochmal nachlesen, findet man überall im Internet. Ich sollte das mal in einer Lateinarbeit übersetzen, deswegen habe ich da so ein etwas gespaltenes Verhältnis zu dieser Geschichte. Aber es ist so eine dieser alten Geschichten, die dieses Thema zum Gegenstand haben. Dreh dich nicht um. Orpheus dreht sich um und dann war es das mit der Rettung. Wie gut ist das, dass das bei Jesus ganz anders ist. Uns rettet kein Mensch, auch keine Zauberharfe. Uns rettet Jesus, der vorangeht. Und weil ich eigentlich die ganze Predigt über den Hebräerbrief halten könnte, das aber nicht mache, lese ich euch da einfach nur ein paar Verse aus dem Hebräerbrief vor, die das einfach so ganz besonders schön zum Ausdruck bringen. Aus Hebräer 12, da heißt es: Lasst nun auch uns, die wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, jede Bürde und die so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen den vor uns liegenden Wettlauf, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldet hat. Also vor uns geht einer her, der uns retten kann und den wir anschauen dürfen und der auch uns anschaut. Ich will dich mit meinen Augen leiten, sagt Jesus. Und das hat ganz viel mit diesem Thema zu tun. Schau auf Jesus, schau nicht in eine andere Richtung, und das ist der Retter, der für uns da ist. Ich bin entschieden zu folgen Jesus, niemals zurück. Jetzt ist das ja mit dem sich nicht umdrehen und nicht umkehren durchaus eine Sache mit zwei Seiten. Es gibt ja zum Beispiel auch dieses Spiel, dieses Kinderspiel Plumpsack. Da steckt das ja auch drin, ne? Dreh dich nicht um, der Plumpsack geht um. Aber bei dem Spiel ist es ja schon, wenn ich mich gar nicht umdrehe, dann verliere ich das Spiel auch, ne? Irgendwann muss ich auch mal gucken, damit ich das merke, ob da jetzt der Plumpsack hinter mir liegt. Und natürlich ist die ganze Botschaft, mit der Jesus auf diese Welt gekommen ist, eine Botschaft, die genau Menschen dazu aufruft, ihre Laufrichtung zu verändern. In Matthäus 4, Vers 17, da steht so ganz programmatisch mit einem Satz, was Jesus verkündigt hat. Die Predigten von Jesus sind uns ja in einer hochverdichteten Form überliefert, manchmal nur ein Satz. Und da wird gesagt, was hat Jesus verkündigt, als er losging, als er anfing zu predigen, und die Botschaft lautet: Kehrt um und glaubt an das Evangelium. Ganz kurze Botschaft, aber eine Aufforderung: Dreh dich um. Wenn du in die falsche Richtung unterwegs bist, dann musst du umkehren. Man kann das auch vielleicht mit moderneren Worten sagen: Euer ganzes Leben soll seine Ausrichtung verändern, denn Gott möchte diese Welt verwandeln. Dazu hat Jesus eingeladen, und das ist natürlich eine Aufforderung zum Umkehren. Und ich möchte nicht, dass irgendjemand hier heute Morgen rausgeht und sagt: Okay, ich habe jetzt gehört, dreh dich nicht um, guck nur nach vorne, lauf in die gleiche Richtung weiter, egal wie viele Wände da stehen. Der Kopf ist ja rund, damit die Gedanken ihre Richtung ändern können. Das bleibt wahr und auch dazu ruft uns die Bibel ja ganz ausdrücklich auf. Und man kann auch sagen, diese Aufforderung, no turning back, diese Aufforderung, Blick auf Jesus, ist nur eine andere Art, diesen Aufruf zum Ausdruck zu bringen, kehr um, Jesus möchte dein Leben verändern, Jesus möchte mit dir und durch dich auch am Ende deine Welt und die ganze Welt verändern. Und deswegen ist das vielleicht so die erste Frage, bevor wir jetzt über diese Aufforderung reden. Dreh dich nicht um, kehr nicht um, no turning back. Bist du, bin ich in der richtigen Richtung unterwegs? Ich habe noch so eine kleine andere Geschichte von euch mitgebracht, könnt ihr vielleicht auch nicht so gut lesen, eine kleine Fabel von Franz Kafka. Ach, sagte die Maus, die Welt wird enger mit jedem Tag. Zuerst war sie so breit, dass ich Angst hatte. Ich lief weiter und war glücklich, dass ich endlich rechts und links in der Ferne Mauern sah. Aber diese langen Mauern eilen so schnell aufeinander zu, dass ich jetzt schon im letzten Zimmer bin und dort im Winkel steht die Falle, in die ich laufe. Du musst nur die Laufrichtung ändern, sagte die Katze und fraß sie. In welche Falle laufe ich? In welche Fallen läufst du mit deinem Leben? Jesus sagt, du hast durch mich, mit mir, mit dem, was ich getan habe, die Chance, die Laufrichtung rechtzeitig zu ändern. Du kannst in eine andere Richtung laufen mit deinem Leben und dann lohnt es sich und dann ist es wichtig, dass du dieser Entscheidung treu bleibst, dass du dabei bleibst und dass du auf Jesus zuläufst. Und jetzt möchte ich mit euch in drei kleinen Schritten durch dieses Thema nicht umkehren, durchgehen, drei biblische Stationen besuchen, wo das eine wichtige Rolle spielt und vielleicht können wir das ein oder andere davon mitnehmen. Das erste ist das Thema sich retten. Ihr kennt vielleicht das Bild aus dem Film Lola rennt, ist schon ein paar Jahre alt, aber da spielt es auch eine ganz große Rolle, schnell voranzukommen. Und ich möchte unter dieser Überschrift mit euch zu der ersten Geschichte in der Bibel gehen, die ich gefunden habe und die auch ganz berühmt ist, wo dieses Thema eine herausragende Rolle spielt. Das ist die Geschichte von der Vernichtung von Sodom und Gomorra. Es ist die Geschichte von Lot und von seiner Familie und von seiner Frau. Sodom und Gomorra waren ja diese ganz gottlosen, verworfenen Städte, mit denen Gott so lange Geduld und Mitleid gehabt hatte. Und dann kommt ein Moment, wo diese Städte tatsächlich untergehen und vernichtet werden. Und in dieser Stadt lebt ein Mann, der gerettet werden soll. Er hat das selbst im Grunde gar nicht verdient. Er ist auch nicht so viel anders. Er hat genügend Fehler gemacht. Er ist nicht umsonst dort. Aber er hat einen Cousin, einen Onkel, einen Freund, der heißt Abraham, und der hat für ihn gebetet. Und dann kommen zwei Engel in diese Stadt, die jetzt die Aufgabe haben, Lot aus dieser Stadt herauszuholen, bevor die Stadt vernichtet wird. Und da kommt es zu dramatischen Szenen, das möchte ich jetzt nicht in aller Breite mit euch besprechen. Ihr habt es vielleicht vor Augen oder könnt es nachlesen in 1. Mose 19. Aber dann kommt wirklich der Moment des Aufbruchs, wo es höchste Zeit wird, diese Stadt zu verlassen. Und da heißt es in 1. Mose 19, und sobald die Morgenröte aufging, drängten die Engel Lot zur Eile und sagten, mache dich auf, nimm deine Frau und deine beiden Töchter, die hier sind, damit du nicht weggerafft wirst durch die Schuld der Stadt. Als er aber zögerte, ergriffen die Männer seine Hand und die Hand seiner Frau und die Hand seiner beiden Töchter, weil der Herr ihn verschonen wollte, und führten ihn hinaus und ließen ihn außerhalb der Stadt. Und es geschah, als sie sie ins Freie hinausgeführt hatten, da sprach er, rette dich, es geht um dein Leben. Sieh nicht hinter dich und bleib nicht stehen in der ganzen Ebene des Jordan. Rette dich auf das Gebirge, damit du nicht weggerafft wirst. Und dann heißt es ein paar Verse später, in Vers 23, Die Sonne ging auf über der Erde, als Lot nach Zoar, also in eine sichere Stadt, kam. Da ließ der Herr auf Sodom und Gomorra Schwefel und Feuer regnen von dem Herrn aus dem Himmel und kehrte diese Städte um und die ganze Ebene des Jordan und alle Bewohner der Städte und das Gewächs des Erdbodens. Aber seine Frau sah sich hinter ihm um, da wurde sie zu einer Salzsäule. Legendär, diese Geschichte von der Frau, die sich umdreht und zur Salzsäule wird. Und eine Geschichte, die wir heute mit anderen, von unserer Zeit geprägten Augen und Ohren lesen, von Sorge, die es bei uns gibt, um den Fortbestand der Natur, um das, was der Mensch anrichtet, um Naturkatastrophen, Vernichtung und um die Frage, wie kann man dem entrinnen. Aber hier geht es auch und zunächst mal um einen Mann, der ganz persönlich in eine wirklich unmögliche Lage geraten ist. Er hat sich von seinem Onkel Abraham getrennt, er ist selbst reich und groß geworden, äußerlich ist alles gut gelaufen, er hat sich immer näher an diese Gegend um Sodom angenähert und als die Engel nach Sodom kommen, da heißt es, und Lot saß im Tore Sodoms. Er ist einfach an der ganz falschen Stelle. In einer Stadt, in der es sexuelle Gewalt gibt, in der Menschen auf eine Weise miteinander umgehen, wie das einfach nicht sein sollte. Und er ist mittendrin. Er ist in einer unmöglichen Situation. Und jetzt gibt es nur noch eine Chance raus. Er muss so schnell wie möglich aus dieser Situation heraus. Und ich weiß nicht, ob euch das beim Lesen aufgefallen ist, wie schwer fällt es Lot, aus dieser Situation rauszugehen. Wie schwer haben es diese beiden Engel, ich meine, immerhin kommen ja zwei Engel zu Besuch, die auch durch gewisse Taten durchaus deutlich machen, dass sie in der Tat Engel sind. Und trotzdem, wie schwer fällt es ihm, aus dieser unmöglichen Situation rauszugehen. Und wie viel Wahrheit liegt da drin über das, was menschliches Leben manchmal ausmacht? Wie viele Menschen halten aus in Situationen, durch die sie durch ihre eigene Schuld und die Schuld von anderen Menschen geraten sind und sie finden nicht die Kraft und haben auch vielleicht den Glauben daran verloren, dass sie aus dieser Situation jemals noch mal rauskommen könnten? Es ist eine Verkettung von so vielen Umständen, dass man einfach meint, ich komme hier nicht mehr raus. Ich muss einfach weitermachen. Und wenn man zu einer größeren Gruppe von Menschen spricht und auch noch Leute über das Internet zuhören, dann ist das einfach schon extrem wahrscheinlich, dass auch Leute zuhören, die damit im Blick auf ihre persönliche Situation was anfangen können. Und Gottes Wort wird ja immer wieder neu aktuell, soll uns immer wieder neu ansprechen. Und deswegen liegt auch diese Botschaft in dieser Geschichte drin, wenn du in einer solchen Situation steckst, von der du weißt, sie ist nicht gut, es ist nicht richtig, was du machst, wie du lebst, es ist nicht richtig, was du dir gefallen lässt, dann ist vielleicht heute so ein Tag, wo diese beiden Engel auch bei dir stehen und sagen, komm, wir nehmen dich bei der Hand. Es gibt ja Klassiker, klassische Situationen, die aber individuell immer wieder ihre neue, ganz große Schrecklichkeit entfalten. Es gibt dieses Phänomen der Co-Abhängigkeit, wo ein Partner alkoholabhängig ist, die ganze Familie leidet und der andere Partner einfach den Ausweg nicht findet. Einfach Beratung, Hilfe scheinbar nicht annehmen kann, weil das auch alles ganz viel natürlich irgendwo mit ihm und mit seiner eigenen Entwicklung zu tun hat. Es gibt schreckliche Fälle von Kindesmissbrauch in Familien, wo es irgendwie alle wissen und alle spüren und keiner hat die Kraft einzugreifen. Vielleicht ist es bei dir bei weitem nicht so dramatisch. Es gibt Situationen an Arbeitsplätzen, die einfach extrem belastend sind und wo Menschen für sich selbst den Ausweg nicht finden. Es gab ja jetzt diese Berichterstattung über eine SPD-Bundestagsabgeordnete, die über Jahrzehnte hinweg der Welt verschwiegen hat, dass das, was sie irgendwann mal erzählt hat, dass sie ein Jurastudium abgeschlossen hatte, dass das gar nicht stimmt. Und sie hat über so viele Jahre irgendwie den Ausweg nicht daraus gefunden. Ich sage das jetzt nicht, um das zu entschuldigen, aber weil das irgendwie doch berührt, zu merken, wie Menschen einfach festhängen in Situationen, die nicht gut sind. Von denen sie das im Grunde auch selber wissen, aber wo sie das Gefühl haben, wenn ich etwas ändere, vielleicht wird dann noch alles viel, viel schlimmer. Und wie schwer ist das, den Absprung aus solchen Situationen manchmal zu finden? Ich habe noch einen außerbiblischen Text von euch. Ich glaube, von Bertolt Brecht haben wir hier noch nicht so viel gelesen in Gottesdiensten, aber jetzt ist mal der Tag da, wo wir es machen. Es ist auch noch eine buddhistische Fabel, also gleich zum Quadrat, aber sie ist einfach... Sie passt einfach so gut zu dieser Situation, in der man sein kann und zu dieser Schwierigkeit, sich zu entscheiden. Also hier lässt er einen Buddha erzählen. Neulich sah ich ein Haus, es brannte. Am Dache leckte die Flamme. Ich ging hinzu und bemerkte, dass noch Menschen darin waren. Ich trat in die Tür und rief ihnen zu, dass Feuer im Dach sei, sie also auffordernd, schnell hinauszugehen. Aber die Leute schienen nicht eilig. Einer fragte mich, während ihm schon die Hitze die Braue versenkte, wie es draußen denn sei, ob es auch nicht regne, ob nicht doch der Wind ginge, ob da ein anderes Haus sei. Und noch so einiges. Ohne zu antworten, ging ich wieder hinaus. Diese, dachte ich, müssen verbrennen, bevor sie zu fragen aufhören. Wirklich, Freunde, wenn der Boden noch nicht so heiß ist, dass er ihn lieber mit jedem anderen vertausche, als dass er da bliebe, dem habe ich nichts zu sagen. Bertolt Brecht stellt das natürlich in einen anderen Zusammenhang von der erforderlichen sozialistischen Revolution, an die er geglaubt hat. Aber diese Geschichte ist natürlich trotzdem irgendwie sehr berührend und jeder weiß, dass sie irgendwie auch treffend ist. Und sie passt auch wahnsinnig gut zu Lot. Denn auch Lot tut sich unheimlich schwer, aus dieser Stadt rauszugehen. Und als sie rauskommen, das haben wir jetzt nicht mitgelesen, da sagen die Engel, rette dich ins Gebirge, in die Einsamkeit, bring dich in Sicherheit, denk auch erstmal über dich nach. Und Lot sagt, Leute, bei aller Liebe, aber da, ich habe da gesehen, da ganz hinten ist noch eine Stadt, kann ich nicht auch dahin gehen? Da irgendwie möchte ich weiter in einer Stadt bleiben. Also auch er hat dieses Problem und muss ja auch aus dieser Stadt im Grunde herausgezerrt werden. Also das kann man alles so von der lustigen Seite sehen, aber da, wo es Realität ist und wo Menschen in ganz schwierigen Situationen festhängen, da ist das nicht lustig, da ist das eine ganz, ganz ernste Sache. Und man kann die ganze Bibel als einen einzigen Aufruf lesen, sich in solchen Situationen an die Hand nehmen zu lassen. Und die Bibel sagt auch, dass das unabhängig davon, wie chaotisch oder auch geordnet dein Leben ist, mein Leben ist, die Situation jedes Menschen ist, wenn er die Verbindung zu Gott verloren hat. Dann bist du, egal wie das sich im Moment anfühlt, auf einer Straße, auf einem Weg, der zu nichts Gutem führen kann. In Römer 5 wird das mit so 4 Adjektiven geschildert, wo, aus welcher Situation Jesus uns alle erlösen möchte. Kraftlos, gottlos, Sünder, Feinde. Und dann steht er immer wieder, Jesus ist, als wir noch kraftlos waren, als wir noch gottlos waren. Jesus hat sein Leben hingegeben, als wir noch seine Feinde waren. Und das ist das Großartige des Evangeliums. Wisst ihr, Jesus ist nicht dieser Buddha, der in dieses Haus geht, hochruft, Leute, ihr solltet hier vielleicht mal rausgehen, und wenn er merkt, die wollen nicht, dann geht er weg und sagt, okay, da habe ich nichts zu sagen. Jesus ist der Mann, der in dieses Haus ganz tief reingeht und der selbst das Feuer des Gerichtes auf sich genommen hat und auf sich nimmt. Jesus hat einmal über sich selbst gesagt, ich bin gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und da geht Jesus ganz, ganz weit. Die Engel, das ist so wunderbar, in einem so, so komprimierten Bericht das zu lesen, dass da Zeit ist zu sagen, sie nehmen Lot an die Hand, sie nehmen seine Frau an die Hand, sie nehmen seine beiden Töchter an die Hand. Jeder ist wichtig und jeder soll den Weg finden. Und das ist die ganze Mission, mit der Jesus auf dieser Erde unterwegs war. In Hosea 11 schildert Gott das so sehr schön in Bezug auf sein eigenes Volk Israel, wo er sagt, ich habe euch mit Seilen der Liebe gezogen, ich bin immer wieder losgegangen, ich habe immer wieder meine Hände nach euch ausgestreckt, ich habe euch gegängelt, sagen die alten Übersetzungen, das heißt, ich habe euch wie ein Kind, das man führen muss, versucht, in die richtige Richtung zu führen. Und das ist das, was Gott sich auch bis heute wünscht. Und wenn du weißt, ich habe das erlebt, ich bin mit Jesus unterwegs, ich versuche ihn im Blick zu halten, dann kannst du auch wissen, dass da so viele andere sind in deiner Umgebung, die auf diese Hand noch warten, die sich nach ihnen ausstreckt. Ich lese mit euch zum Schluss, bevor wir dann auf den nächsten Abschnitt übergehen, noch einmal, wie das der Apostel Paulus in 1. Korinther 5 ausdrückt. In 1. Korinther 5, Vers 11. Entschuldigung, 2. Korinther 5, Vers 11. In 2. Korinther 5, Vers 11 sagt Paulus, da wir nun den Schrecken des Herrn kennen, so überreden wir die Menschen, Gott aber sind wir offenbar geworden. Ich hoffe aber auch, in euren Gewissen offenbar zu sein. Und dann in Vers 18, alles aber von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Nämlich, dass Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, ihnen ihre Übertretungen nicht zurechnete und in uns das Wort der Versöhnung gelegt hat. So sind wir nun Gesandte, Engel sind ja Gesandte, Engel sind Boten, so sind wir nun Gesandte an Christi Stadt, indem Gott gleichsam durch uns ermahnt, wir bitten für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Die Welt wartet darauf, auf Menschen, die mit dieser Versöhnungsbotschaft unterwegs sind und die einen Blick dafür haben, wo Menschen scheinbar schachmatt gesetzt sind, wo sie in ganz schwierigen Lagen sind, aus denen sie selbst vielleicht nicht herausfinden. Und Gott ist bereit, das Leben jedes einzelnen Menschen immer wieder neu zu berühren und zu verändern. Und wenn das dich heute betrifft, egal in welcher Form, dann lass es nicht einfach vorbeigehen. Komm nachher hier nochmal nach vorne, hier sind Menschen, die mit dir beten können. Schreib eine E-Mail, tu den ersten Schritt. Wisst ihr, das liegt ja in diesem Nicht-Umdrehen. Lot wird ja quasi gegen seinen Willen gerettet. Aber dann gibt es so einen Moment der Entscheidung und das liegt in diesem Dreh dich nicht um. Und darin liegt die ganze Tragik dieser Frau, die es dann eben doch getan hat. Und deswegen ist es wichtig, diesen Schritt zu tun und den Anfang zu machen. So viele Hände sind nach dir ausgestreckt, viel mehr Menschen, als du vielleicht glaubst, sind bereit, dir zu helfen, wenn du anfängst, dich den Problemen zu stellen. Ja, dann möchte ich gerne mit euch noch für ein paar Minuten ins Neue Testament gehen und etwas lesen, was Jesus selbst gesagt hat, was auch sehr bekannt ist und wo dieses Thema Dreh dich nicht um auch eine große Rolle spielt. Und das steht in Lukas 9. Da geht es um Menschen, die mit Jesus gehen wollen, die Jesus nachfolgen wollen. Lukas 9. Es geschah aber, als sie auf dem Weg dahin zogen, sprach einer zu ihm, ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst, Herr. Und Jesus sprach zu ihm, die Füchse haben Höhlen und die Vögel des Himmels Nester. Aber der Sohn des Menschen hat nicht, wo er sein Haupt hinlegt. Er sprach aber zu einem anderen, folge mir nach. Der aber sprach, Herr, erlaube mir, vorher hinzugehen und meinen Vater zu begraben. Jesus aber sprach zu ihm: Lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh hin und verkündige die Königsherrschaft Gottes. Sprach aber auch ein anderer: Ich will dir nachfolgen, Herr, vorher aber erlaube mir, Abschied zu nehmen von denen, die in meinem Hause sind. Jesus aber sprach zu ihm: Niemand, der seine Hand an den Pflug gelegt hat und zurückblickt, ist tauglich für die Königsherrschaft Gottes. Da habt ihr es. Dreh dich nicht um. Niemand, der seine Hand an den Pflug gelegt hat und zurückblickt, sagt Jesus, ist geeignet für mein Programm, für die Königsherrschaft Gottes, daran an der Verwandlung der Welt mitzuarbeiten. Dieses Bild ist uns heute ja nicht mehr so nah. Viele von uns arbeiten nicht mehr in der Landwirtschaft und wenn, dann wahrscheinlich auch mit anderen Geräten, als man es damals tat. Ich verstehe es so, wenn du pflügen willst, hast du ja das Ziel, gerade Furchen zu machen. Und wenn das vor dir ein Ochsengespann ist, dann ist es gut, wenn du immer hübsch nach vorne guckst, damit du siehst, wo das jetzt hingeht. Und wenn du dich zu häufig umdrehst, dann produzierst du Schlangenlinien. Also für mich ist das vielleicht einfacher mit dem Autofahren zu verstehen, wenn ich mit 140 auf der linken Spur unterwegs bin. Und ich möchte einfach mal wissen, was meine Kinder gerade so auf dem Rücksitz machen, dann ist es keine wirklich gute Idee, wenn ich mich dann umdrehe, weil ich dann wahrscheinlich die Spur nicht mehr so richtig halten kann. Moderne Autos der Zukunft werden uns da auch unterstützen, dass da nichts schief geht, aber die meisten von uns stammen ja nun mal noch aus einer Zeit, wo man schon noch selber darauf achten muss, dass das Auto nicht von der Spur abkommt. Und das passiert einfach, ich weiß noch in der Fahrschule, da wurde mir gesagt, man soll ja in bestimmten Situationen auch mal nach links oder rechts gucken, so beim Linksabbiegen überholen, damit da keiner im toten Winkel ist, aber nur bis dahin, nicht ganz umdrehen, denn dann geht schon deine Schulter auf der anderen Seite mit und dann musst du unter Umständen als nächstes eine Vollbremsung einleiten. Also, es ist ganz einfach, man soll sich in solchen Situationen nicht umblicken, sondern hübsch nach vorne gucken. Und dieses Bild verwendet Jesus hier im Gespräch mit Menschen und für meine Ohren klingt das erstmal sehr extrem und sehr radikal. Wenn hier jemand sagt, okay, ich folge dir nach, aber ich will vorher noch meinen Vater begraben, dann finde ich das jetzt keinen übertriebenen Einwand und genauso wenig, wenn ein anderer sagt, erlaube mir Abschied zu nehmen von denen, die in meinem Hause sind. Also wenn ich das jetzt so verstehen würde, Jesus sagt, ohne Abschied, ohne alles, du kommst sofort mit, können ja andere denen erzählen, wo du hingegangen bist, dann würde sich das für mich sehr irritierend anhören. Und ich glaube auch nicht, dass es das ist, was hier dahinter steckt. Die Situationen, um die es hier ging, kennen wir ja nicht. Wir haben nur diese einzelnen Sätze. Aber es hilft manchmal, das Ganze in einen gesamten Zusammenhang dessen einzubetten, was das Neue Testament und was auch Jesus selbst gesagt und gelebt hat. Und dann wissen wir natürlich, dass zum Beispiel die Jünger ja alles quasi stehen und liegen gelassen hatten und Jesus nachgefolgt waren. Es gibt auch eine Situation mit den beiden Zebedäus-Söhnen, Johannes und Jakobus. Sie sitzen im Schiff mit ihrem Vater, flicken die Netze, Jesus kommt vorbei, folgt mir nach. Und dann steht da, sie ließen ihren Vater mit den Netzen und den Tagelöhnern alles stehen und liegen und folgten Jesus nach. Das drückt die ganze Entschlossenheit der Nachfolger aus. Wahr ist aber auch, dass wenn du die Evangelien weiter liest, dass du dann feststellst, dass die Familien dieser Leute nicht abgeknipst waren. Zum Beispiel die Mutter dieser beiden Zebedäus-Söhne, die spielt nachher durchaus eine Rolle, die redet auch mit Jesus und hat Ideen, welche Rolle ihre Söhne mal später im Reich Gottes alles so bekommen sollen, auf wie hohen Thronen die sitzen müssen. Also da sieht man schon, der Kontakt war gar nicht abgerissen. Und auch bei Petrus wissen wir ja, dass Jesus dann auch selbst im Hause des Petrus war, die Schwiegermutter gesund gemacht hat. Also es geht hier nicht darum, die Familie nicht mehr vorkommen zu lassen. Am deutlichsten und am besten können wir das vielleicht bei Jesus selber sehen, der ja sehr klare Abgrenzungen vorgenommen hat gegenüber seiner Familie, aber trotzdem in dieser Verbindung blieb, immer im Gespräch mit seinen Brüdern blieb, die ja Schwierigkeiten hatten, an ihn zu glauben, es am Ende aber doch taten. Und dann gibt es diesen Moment unter dem Kreuz, wo Jesus kurz vor dem Tod ist und seine Mutter sieht und sie seinem Jünger Johannes anbefiehlt. Siehe, Weib, siehe dein Sohn, Sohn, siehe deine Mutter. Also darin drückt sich aus, dass Jesus auch die Fürsorge für seine Mutter, sein Vater nimmt ja die Tradition an, war möglicherweise früh gestorben, nicht aus dem Auge verloren hat. Also insofern geht es hier vielleicht um etwas anderes, nämlich um die Frage, gibt es da Dinge, die mich halten in meiner Familie und in meiner persönlichen Geschichte? Ist also anders als bei Lot, der ja aus dem Gericht heraus flieht, der wirklich wegrennen muss vor dem Untergang. Hier ist eher die Frage, was hält mich? Was habe ich da vielleicht noch nicht geklärt? Manche nehmen auch an, dass dieses "Lass mich erst noch meinen Vater begraben", dass der Vater noch gar nicht gestorben war, dass das bedeutete, ich bleibe noch so lange, bis der gestorben ist. Das weiß man nicht genau, aber ich denke, diese Frage Abschied nehmen, den Vater noch begraben, da ist eher die Frage, wovon muss ich mich denn vielleicht noch lösen? Was hält mich in meiner persönlichen Geschichte weg? Und ich glaube, wir alle wissen, es gibt so viele Menschen, die mit gutem Herzen und ganzer Überzeugung auch ihr Leben Jesus übergeben haben, aber man spürt, sie haben das, was ihre Vergangenheit bestimmt, was vielleicht auch ihre familiäre Prägung bestimmt, noch nicht geklärt. Sie haben sich noch nicht lösen können. In Bezug auf die Ehe sagt die Bibel das ja auf eine ganz wunderbare Weise mit diesem Wort, ein Mann wird Vater und Mutter verlassen und seinem Weibe anhängen. Also da muss ein Prozess der Lösung stattfinden. Nicht in dem Sinne, dass man sich anschließend nicht mehr sieht oder nicht mehr miteinander spricht, aber im Sinne einer Klärung und einer Lösung. Und wie viel kann da noch hängen bleiben, was dich dann einschränkt, deiner eigentlichen Berufung, deiner Bestimmung zu folgen, dem Platz, den Gott für dich vorgesehen hat, in seiner Königsherrschaft, in seinem Projekt, diese Welt zu verwandeln. Und deswegen sind diese kleinen Geschichten echte Fragen an mich. Wo muss ich immer wieder zurückgucken? Womit geht mein Blick immer wieder nach hinten? Weil einfach bestimmte Themen noch unbearbeitet sind. Es gibt gerade einen Film im Kino, ein Fantasy-Film für Kinder und Jugendliche, gucken auch sicher Erwachsene gerne, Die Insel der besonderen Kinder. Das basiert auf Romanen und wie viele erfolgreiche Romane geht es da um so eine Coming-of-Age-Geschichte, also um einen Jugendlichen, der langsam erwachsen wird. Und er hat so einen Großvater, mit dem er sich unheimlich gut versteht und den er unheimlich liebt und der ihm ganz tolle Geschichten erzählt. Und dessen Tod für ihn auch ganz, ganz schlimm und ganz, ganz bewegend ist. Und irgendwann merkt er, dass sein Vater, also der Sohn dieses Großvaters, ein ganz anderes Verhältnis zu diesem Mann hatte. Nämlich im Grunde gar keins. Dass die beiden gar nichts miteinander anfangen konnten. Und dass während er so einen ganz tollen Großvater hatte, sein Vater eigentlich nie einen Vater hatte. Weil in der Zeit der gleiche Mann mit seinen eigenen Kindern gar nichts anfangen konnte. Er holt das praktisch erst nach, als die Enkelkinder da sind. Und das hat auch was damit seiner eigenen Geschichte, mit der Geschichte dieses Großvaters zu tun, der Traumatisierung erlebt hat, der im Krieg war, der ganz viel verloren hat, der vielleicht zu viel Angst hatte, überhaupt wieder Nähe zuzulassen, weil er zu oft erlebt hat, dass die Nähe dann auch wieder wegbricht. Und da gibt es so eine ganz berührende Situation in diesem Roman, wo jetzt der Sohn und sein Vater sich miteinander unterhalten über diesen Großvater und das alles so dem Sohn zum ersten Mal deutlich wird und der Sohn dann einfach irgendwann rausgeht und da steht dann so, ich hätte sonst jetzt sagen müssen, es tut mir wahnsinnig leid, Papa, dass dein Vater dich nicht geliebt hat. Und da sagt er, das kann ich als 15-Jähriger irgendwie meinem Vater nicht sagen. Aber es ist schon viel Wahres daran, denn wie viel tragen Menschen mit sich herum? Und man kann mit 70 und mit 80 Jahren noch Dinge aufarbeiten und klären aus seiner Kindheit. Und man sollte das auch tun. Aber wie viel besser ist es, das früher zu machen? Wie viel besser ist es, damit nicht so lange zu warten? Wie viel besser ist es, Dinge geklärt zu haben und nicht zu wissen, da sind noch Dinge, die muss ich eigentlich immer noch beerdigen. Und Jesus ist unterwegs, damals wie heute, und ruft Menschen auf, diesen Schritt für sich selbst zu gehen und zu sagen, komm, mach dich bereit, ich habe so viel in dich reingelegt, ich möchte so viel mit dir erreichen, aber es lohnt sich, wenn du an bestimmten Dingen, an bestimmten Punkten noch mal enger hinguckst. Ja, und damit möchte ich schließen und sagen, Nicht zurückzugucken, Situationen zu verlassen, geht eigentlich nur dann, wenn man weiß, wo will ich eigentlich hin. Lot wusste das nicht. Deswegen, auch wenn seine Frau jetzt die legendäre Salzsäule geworden ist, ihm ist es im Grunde gar nicht besser ergangen. Er war der Mann, der gerettet wurde, ohne gerettet zu werden. Sein ganzes Leben, wenn man das weiterliest, versinkt anschließend im totalen Chaos und in der Erniedrigung, weil er nicht wusste, wohin gehe ich. Und wir haben jetzt ja schon vieles gelesen und vieles gehört über diesen Jesus. Und deswegen möchte ich einfach nur zum Schluss das so stehen lassen, was Paulus darüber mit Bezug auf sein eigenes Leben sagt. Alles, was immer mir Gewinn war, habe ich um Christi willen für Verlust gehalten. Ja, wahrlich, ich halte auch alles für Verlust um der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Jesu Christi, meines Herrn willen. Um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck halte, damit ich Christus gewinne und in ihm erfunden werde. Und jetzt kommt's, nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollendet bin. Ich jage ihm aber nach, ob ich es auch ergreifen möge, weil auch ich von Christus Jesus ergriffen bin. Brüder, ich denke von mir selbst nicht, es ergriffen zu haben. Eines aber tue ich. Ich vergesse, was da hinten, strecke mich aber aus nach dem, was vorn ist, und jage auf das Ziel zu, hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben in Jesus Christus. Gott möchte so viel aus meinem Leben machen, aus deinem Leben machen. Und es lohnt sich so sehr, auf dieses Ziel hinzugucken. Und ich glaube, für viele von uns gilt genau das Gleiche, was Paulus hier sagt. Ich habe das noch nicht vollständig begriffen. Ich habe das noch nicht vollständig umgesetzt. Aber ich will mich immer wieder neu dazu ermutigen lassen. Ich will die Dinge, die in meiner Vergangenheit liegen, klären. Ich will mich aus unmöglichen Situationen befreien. Und ich bin bereit dafür, die Hand von Jesus noch mal ganz neu anzunehmen. Danke fürs Zuhören. Die Zeit ist fortgeschritten und ich glaube, der Stefan fokussiert das noch mal und lädt euch noch mal ganz ausdrücklich ein, das auch für euch persönlich festzumachen. Amen.